Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Mit dem Mann, der so aussieht wie du morgen früh, wenn du nicht geschlafen hast. Simon Mallow.
Na, vielen Dank. Du hast auch schöne Augenringe, finde ich.
Danke. The pleasure is all mine.
Ja. Ja, doch. Ich habe schon fiese Augenringe. Ich weiß gar nicht. Die sind mittlerweile, verfestigen die sich auch. Das ist jetzt so eine Alter-Sexiness, so sag ich mal, Make-up, die ich ja kriege. Ja. Oh mein Gott. Ja, aber ja, es ist hier, weiß nicht, hast du auch schon? Ich kriege hier um meine Ohren, die Haare werden auch wirklich grau. Also ich werde, glaube ich, so in 5 bis 10 Jahren richtig schön silber sein an der Schläfe.
Machst du den Obama?
Was?
Ja, der Obama, das ist doch so, da merkt man so Vorher-Nachher-Bilder, Präsidentschaft. Was, so. was ist deine schwere Verantwortung? Ich habe ein Kind.
Studium. Wenn das Studium vorbei ist, dann sind die grauen Haare ausgeprägt.
Das ist ja aber nicht schlecht. Das klingt wie ein Ziel bei dir. Das liegt vielleicht auch an deinem Kopfhörer. Ja? Hast du mal überlegt? Vielleicht,
meinst du, meine Haarwurzeln kriegen nicht hier genug Luft an der Stelle? Ja, genau, da werden sie grau, hast du recht.
Genau, das ist die Belüftung. Ja.
Ja, ich weiß auch nicht. Es ist alles nicht so leicht. Aber ja, heute, dieses Semester steht bei mir an, eine Forschungsarbeit und der Beginn meiner Bachelor-Thesis und dann Menschen da draußen. Da will ich irgendwann offiziell Sozialarbeiter Fachkraft nennen.
Mit
und
Bachelor.
Dann, Bachelor of Arts.
Der Bachelor, der ist doch extra für die Ossis erfunden worden, damit man Bachelor sagen kann.
So, Lukas. Bin mir nicht sicher. Jedenfalls dann bin ich offiziell kompetent. Ja. Alles, was ich jetzt mache, ist ja raten. Mit einer hohen Zielgenauigkeit, aber offiziell weiß ich das ja alles nicht.
Nee, du kannst nicht haftbar gemacht werden dafür. Das ist der Unterschied.
Das ist ja.
Haben Sie das in dem Bachelor nicht gelernt?
Ja. Ja, nee, ist cool, weil dann ändert sich vieles in meinem Leben nochmal.
Ja.
Dann,
aber Simon, ne, langsam machst du dein Studium zu Ende. Aber du sagst ja schon seit 10 Jahren, du bist alt.
Ja, du, ich sag schon seit 15 Jahren, dass ich alt bin.
Ja, seit 15 Jahren. Genau, und wir, Simon, wir haben uns, glaube ich, vor 12 Jahren kennengelernt.
Ja.
Also vor, das ist es schon, in diesem Fall müssen es 11,5 Jahre sein. Ich glaube, 2012 sind wir auseinandergezogen. Und 2 Jahre vorher haben wir uns kennen und lieben gelernt. Und ich meine, es müsste nach den Sommersemesterferien irgendwie gewesen sein, im Oktober. Muss im Oktober gewesen sein.
Nee, Lukas. Also auch so, du hast da schon studiert. Ich habe da mein Abitur noch nachgeholt.
Ich habe da schon studiert, ja. Wir haben uns, du bist immer vom Abitur nachholen nach Hause gekommen um 15 oder 16 Uhr, wenn ich angefangen habe zu arbeiten. Und hast gesagt, wollen wir mal rausgehen? Dann konnte ich immer nicht studieren.
Ich hatte auch ein Bier schon in der Hand.
Weißt du, dass ich mein Studium am Ende abbrechen musste, ja, ohne Bachelor und Theologie studieren musste, das lag alles natürlich an dir, weil du mich immer davon abgehalten hast, meine Aufgaben zu machen.
Also, liebe Nordkirche da draußen, ihr habt diese unfassbare tolle Fachkraft wegen mir. Fachkraft. Das ist nicht fantastisch.
Das klingt so, ja. Und ich habe nicht mal einen Bachelor.
Ja, ich habe alles hingegeben.
So,
alles.
Jetzt ist hier, guck mal, der Anfangsteil ist so rund, wie es nur geht. Und jetzt bist du dran, Simon. Ja, nimm all deine Spucke zusammen, schluck sie runter. Mach nochmal ordentlich, wie du es immer so sympathisch den Text machst. Und dann lies uns mal unseren Text für heute, die Apostelgeschichte, Kapitel 17, die Verse 16 bis 21.
Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Andere, er sieht aus, als wolle er fremde Götter verkündigen. Denn er verkündigte das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. Nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören.
So war das mit den Leuten und damit haben wir unseren Cliffhanger.
Ja, gut, und dann bis zur nächsten Woche.
Genau, lassen wir euch einfach an der Klippe hängen. Schön. Also, liebe Leute, wie sind wir hierher gekommen? In der letzten Folge haben wir uns noch näher rangearbeitet an Athen, ja, über Thessaloniki in der vorletzten Folge, über Beröa und dann musste der gute Freund Paulus mal abhauen. Da haben die Leute gesagt, so, jetzt reicht's aber hier, das wird zu gefährlich. Ja, überall, wo du hinkommst, Paulus, Unruhe. Ja, und das war natürlich ein neues Phänomen auf dem europäischen Kontinent. Jetzt bring dich mal in Sicherheit, ja, weil ihm reisten die Leute aus Thessaloniki ja noch hinterher nach Beröa und dann hat er sich auf den Weg gemacht nach Athen und da hat er bestimmt eine Woche für gebraucht und sich dann entschieden, dass er seine Freundin mal nachholen will. Und das ist der Punkt, wo wir hier sind. Ja, die Boten hetzen zurück, um zu sagen, wir haben euch vergessen, kommt mal Silas. Ja, wie heißt der Freund noch? Timotheus kommt mal hinterher und Paulus muss warten. Und ja, warten ist natürlich nicht so die Sache von Paulus. Der ist ein aktiver Typ, ja, der erobert und der ist unterwegs, um etwas zu erreichen. Und nun sitzt er da in Athen und sollte eigentlich mal die Füße stillhalten, weil er seine Buddies nicht bei sich hat. Aber es ist mit seinem Geist. Er ist unruhig und er wird sogar wütend. Er grimmt im Geist.
Ja, ich meine, das ist eine super Stelle. Ich kann mich noch erinnern, dass die hier in Berlin in meiner Heimatgemeinde einfach mal direkt als unmittelbarer Vergleich genommen wurde. Ja, hier ist doch genau wie bei uns. Ja? Götzenbilder überall. Da kann man nur grimmisch werden. Ungefähr in dem Wortlaut haben die ganzen Pastoren Menschen? Und Pfarrer
alle.
Bei uns, ich sag, so war das.
So war das. In deiner verklärten Erinnerung. Ja, ja. Und dann dieser Satz, nee, den ich in letzter Zeit häufiger zitiere. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber so ist diese Stadt, so sind diese Menschen. So ist Berlin.
Ja, ja, ja. Ich weiß ja nicht, ob irgendjemand versteht, wenn du das immer sagst. Ne? Ich bin mir nicht wirklich nicht sicher.
Warum das soll man da nicht verstehen? Wenn der eine durch die Gegend rotzt. So ist Berlin, so ist diese Stadt, so sind diese Menschen. Also auch noch in dieser Abfolge, Berlin, Stadt, Menschen. Bäh.
Ich habe übrigens gesagt, dit ist Berlin. Ja. Ja,
dit
ist Berlin. Ja. Na gut, dit war meine schwierige Phase im Leben und ich war da schwierig. Also, wurscht,
aber, was jedenfalls war. Aber warum? War, weil überall dich das angesprungen hat, so wie das den Paulus angesprungen hat.
Dann erzähl ich mal aus dem Nähkästchen. Ja, es ist ja schon, Leute, so ein Ding.
Moment, kurz. Also, Audiokommentar. Bei diesen Sätzen schließt Simon Malo die Augen, um aus seiner Erinnerung voller Inbrunst zu berichten. Bitte, jetzt. Jetzt mach die Augen wieder zu, ja? Nicht okay. Jetzt grinsen und lachen.
Nein, ich muss die Augen jetzt aufmachen. Aber das ist ja schon so, ne? Also, wenn man noch nie in Berlin war, kann man sich das wirklich nicht vorstellen. Nee, festgestellt, ja. Als ich mal dann im Ruhrpott hier gewohnt habe, dass Leute gar keine Vorstellung haben, wie das hier so läuft. Ne? Und ja. Das läuft halt einfach ein bisschen so, dass das alles scheiße Jahr ist. Du kannst halt sein, was du willst. Kannst halt aussehen, wie du willst. Kannst machen, was du willst. Interessiert keinen. Interessiert wirklich nur die Leute, wenn sie über dich stolpern, weil du einfach schon halb tot da vor der U-Bahn-Tür liegst. Aber auch nur, weil sie stolpern, nicht weil du da liegst. Und das ist halt so ein bisschen das Ding, ja. Das ist immer diese tolle Toleranz, Junge. Oder diese hippe Stadt wird da immer so dargestellt. Die Leute, die sind einfach mit sich beschäftigt und so ist es. Und das hat mich tatsächlich, das war eigentlich mein Hauptpunkt, was mich da wirklich dran gestört hat. Und zugegeben, es stört mich ja irgendwie. Das stimmt mich immer noch und ich merkte gerade auch in meiner Arbeit, dass das halt so ein Ding ist. Wenn ich quasi jetzt hier sitze und so weiter hier lese mit über Athen und bla, Götzenbilder, Gedöns, Bipapo, dann habe ich manchmal ein bisschen den Eindruck, ich verstehe so ein bisschen, ja, es ist halt so ein Metropolending und ich denke mal, das gilt für Metropolen häufig. Das ist halt irgendwie super viele Leute, alles anonym. Schwierig, ja, und dann passieren halt Sachen. Und der Paulus, der steht ja jetzt quasi hier tagelang auf einer Straße und weiß nicht, mit sich anzufangen. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter und da, wo Pflanzen hätten wachsen müssen, ist jetzt nur noch sein Schatten als Abbild. So, und das ist halt ein Problemchen. So, dann denkt er sich, jetzt muss ich mal was machen. Was mache ich denn? Wann kann ich am besten? Ich gehe zu den Juden in die Synagoge.
Ja, erstmal Sightseeing. Erstmal guckt er sich.
Meinst du, er hat sich das alles genau angekickt?
Ja,
so?
Nee, läuft sich nicht. Was machst du? Du kommst das erste Mal, also ja. Paulus, ja, ist ja ein Weltbürger, ne? Aber ich meine, er kommt aus Jerusalem. Er kennt die Levante, so die wichtigsten Orte, ja. Und jetzt kommt er aber mal nach Athen in die Wiege der Menschheit, ja. An den Ort der Weisheit, schaut sich das um. Und für ihn, ja, dich hat immer angesprungen, dass die Leute sich nicht umeinander kümmern, es sei denn, sie rempeln sich an, um sich dann anzuschreien. So, ne? Das war so das Phänomen, das du beschrieben hast. Oder halt, ups, da liegt ja eine Leiche. Stört schon ein bisschen, kann man den mal wegräumen. So, und ich finde, es gibt.
Also, klingt jetzt, ich kann mir wirklich vorstellen, dass Leute da denken, nee, das ist ja wieder so eine Übertreibung, aber das ist kein Scheiß.
Aber es gibt so viele schöne Sachen an Berlin, da geht mein Herz schon wieder auf, wie der Busfahrer, der mit dem Gelenkbus um so einen überspitzen Winkel will und es nicht packt beim ersten Mal und merkt, scheiße, ich muss zurücksetzen und ich blockiere die Kreuzung. Und da sitzt er vorne in seinem Führerhäuschen und sagt, scheiße, nee, scheiße, das mir das jetzt passiert, was mache ich denn jetzt? Sind Leute ausgestiegen und haben ihn eingewiesen. Also weißt du, so ist egal. Berlin halt
okay,
auch.
Ja, das geht auch. Ja, das ist auch Berlin, ja, ist ja richtig.
Ja. Na gut, ja. Aber gut, der Paulus geht durch die Stadt und ihn springt ein bestimmtes Thema an, und zwar, dass er überall Götzenbilder sieht. Und das ist schon witzig, ja. Also der jüdische Typ, der also aus einer marginalisierten Religionsgemeinschaft kommt, kommt in eine Weltstadt, ja, die jetzt vielleicht nicht unbedingt für ihre jüdische Kultur bekannt ist überall, auch wenn es die dort gibt, als eine von vielen, und der sieht überall Tempel, ja, für verschiedenste Gottheiten, für römische Gottheiten.
Statuen von barbusigen Frauen.
Ja, genau, die sieht er überall.
Ohne Arme. Immer,
was ist denn das hier für ein ungläubiger Haufen? So eine selbstverständliche Haltung, dass das ungewöhnlich ist. So, und genau.
Ja, die Dorfpomeranze ist jetzt ein bisschen überfordert.
Naja, und dann schnappt er sich natürlich seine Buddies, ja. Geht er zu den Juden und sagt dann mal, wie können das denn sein, dass ihr das hier zulasst? Und zu den Gottesfürchtigen in der Synagoge hat er sie wieder um sich, seine Homebase. Und dann natürlich noch auf den Markt, zu denen, die sich einfanden. Aber das ist vielleicht nochmal ein Schritt mehr. Er geht nicht nur in diesem Fall zu seinen Leuten, sondern auch zu dem öffentlichen Ort, wo man auch diskutiert. Ja, da finden sich ja einige ein.
Ja. Und das ist ja eigentlich total witzig. Wer trifft sich da? Philosophen, ja? Epikureer und Stoiker. Bei Epikureer bin ich gerade so ein bisschen hängen geblieben und konnte nicht so richtig sagen, weil das per se ist.
Naja, auf wen sie zurückgehen, kannst du dir ja vorstellen.
Ja, aber was tun die jetzt?
Auf Epikur. Ja,
aber was tun die jetzt? Also, meinen die sich grün an? Oder ich weiß nicht, wofür die stehen, das ist mein Problem. So.
Nee, das.
Ich weiß es nicht.
Ja, ich kann dir helfen. Also, ja, sie waren nicht alle groß im Rechnen, glaube ich, ja, nicht so wie ihr Namensgeber. Aber sie hatten ein Programm, und zwar werden sie häufig als Hedonisten bezeichnet, also Lustmaximierum.
Ach, das waren die Epikureer.
Das waren Epikureer, ja. Hm. Also, ich bin nicht tief in dem epikureischen System drin, aber ich meine, dass es darum geht, zumindest die Unlust zu minimieren. Also das heißt nicht unbedingt, sind jetzt nicht so die krassen Hedonisten, die sagen, alles ist Spaß macht, sondern alles, was nicht Glück bringt oder Lust oder Frieden für die Seele, das kann ja auch Positives sein, all das wird gelassen. Das ist auch keine schlechte Herangehensweise, ne? Heute nennen wir das KonMari. Ja? Das ist dieses Marie Kondo, sagt dir nichts?
Ah. Ja, ich bin so voll mit Sozialarbeit, erzähl mal.
Ne, das ist diese Expertin fürs Aufräumen, die dir sagt, dass du deine Sachen durchsortieren sollst, vulgär gesagt nach dem Prinzip, macht es mich glücklich oder nicht? Und wenn es dich nicht glücklich macht, schmeiß es weg.
Ah ja, okay, cool. Okay.
So. Also, ne, vielleicht könnte man, wenn man die Epikureer jetzt nicht zu doof zeichnen will, sie mal in dieser Weise sehen als Leute, die eine philosophische Richtung vertreten, die sagt, alles, was die Lust vermindert, hat hier keinen Platz. So. Okay. Und die anderen sind die Stoiker. Gut. Und die Stoiker sind der, könnte man sagen, das Gegenteil.
Ja, naja, das sind halt diese super nüchternen Leute, ne? Die halt irgendwie versuchen, nur das Wichtige und Richtige zu tun und einfach durch das bloße drüber nachdenken und planen des Lebens durchzukommen. So. Und am Ende des Lebens draufzuschauen und sagen, haben wir den Tag richtig gut genutzt, weil ja, so. Und das heißt, wir haben hier Leute, die sich ja gar nicht, das finde ich, denke ich, total interessant, ja nicht per se mit Religion beschäftigen, sondern Menschen, die eine Lebensweise fahren. So.
Ja.
Und das ist ja total interessant, dass die sich mit ihm streiten.
Ja.
Weil die Frage ist ja, worüber hat denn wohl Paulus mit denen gequatscht? Wenn der kommt mit dem Evangelium, was kann das denn gewesen sein? Also das ist ja immer nicht genau, wenn weißt ja, Lukas, was ist das Evangelium? Ja, da haben wir ja uns einen halben Podcast beschäftigt.
Kann ich dir ganz genau sagen.
Oh, lecker. Da hat der Pfarrer wieder eine Antwort. Da hat er die Antwort auf die Frage, was das Evangelium ist.
Ich lag mich tot, Alter. Wer die Antwort nicht hat, der
jetzt,
weiß doch nicht, was er glaubt.
Ja, sag mal,
also,
was ist das Evangelium?
Das Evangelium drückt sich natürlich in Kontexten unterschiedlich aus, da gebe ich dir voll recht, ja, deswegen kann man das natürlich unterschiedlich formulieren. Aber es gibt da auch einen Inhalt und hier heißt es sogar im Satz, denn er verkündigte das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. Das ist die gute Botschaft von Jesus, sein Leben, sein Sterben, ja, für uns und seine Auferstehung.
Ja, aber Lukas, dann, ja, also wenn er das gemacht hat, wo ist denn da bitte der Streitpunkt? Du hast halt irgendwie einen Typen, der eine Lebensweise fährt, haben sie sich dann möglicherweise an Jesus Lebensstil gestritten? Das macht aber insofern ja wenig Sinn, weil man sich ja schon mal fragen muss, na gut, das ist halt ein Typ, der ist irre und glaubt, dass er irgendwie da so ein Gottes ist, läuft durch die Gegend fest, Leute an und plötzlich passieren Sachen. Ich rede jetzt aus der Perspektive der Philosophen, ja. Und gut ist so, aber das ist ja auch noch nicht mal das Kernthema dieser Philosophen. Also da verstehe ich nicht genau, was ist jetzt.
Ne, das ist ja gar
nicht. Ja, also ich meine, was soll diese Leute daran stören?
Ey, ja, guck mal, das ist halt der Punkt. Da ist einfach so eine gebildete Schicht, ja, die trifft sich auf den Marktplatz und parliert. Ja, und da gibt es den Streit zwischen den, also behaupte ich jetzt mal, ja. Stell dir vor, es ist ja so ein bisschen in zwei Farben gemalt, ja, Epikureer und Stoiker. Du hast die Epikureer, ja, die sagen, Unlust minimieren, im besten Fall Lust maximieren. Das geht im Leben eben auch um diese auch durchaus sinnlich geprägten Erfahrungen. Ja, also so, es soll sich auch gut anfühlen.
Pilze
können
fressen und Gras rauchen oder was?
Es geht auch darum, Spaß zu haben und ein schönes Leben zu genießen.
Muss mal kurz mein U-Boot ein bisschen runterfahren.
Und auf Tauchstation. Jetzt lehnt er sich wieder zurück. Und auch darum, Frieden zu finden für seine Seele. Also es geht ums Befinden. Ja, Epikureer, okay, übersetze ich erstmal mit die Philosophen der Befindlichkeit. So, ich kriege gleich wieder Zuschriften von allen altgriechischen Experten und Philosophen. Aber gut, und dann hast du die Stoiker, die sagen, hey, Leute, hier mal nüchtern. Ja, also es geht darum, dass wir nach Prinzipien handeln, wir definieren Ziele, wir überlegen, wie wir möglichst gut durch den Tag kommen. Und dann kann sich Glück einstellen, auf lange Sicht, ja, durch Prinzipien geleitetes Handeln, aber nicht durch so ein, was sich gut anfühlt, ist gut. So, mal in so breiten Strichen gemalt. Und das ist deren Thema, ja, wie das gute Leben gelebt wird. Und dann kommt Paulus an und stellt sich zu den Gebildeten und behauptet, er gehört dazu. Das ist schon mal die erste Provokation, ja, und sagt, Leute, ganz ehrlich, ihr habt euren komischen Götterhimmel mit diesem ganzen Bullshit, ja? Und das ist für euch alle selbstverständlich. Und ihr streitet euch darum, ob man jetzt mehr Lust erfahren soll oder ob man mehr zielgeleitet zum Ziel kommt. Aber ihr habt doch noch gar nicht begriffen, warum das überhaupt wichtig ist. Ja, was ist denn der Sinn des Lebens? Wo hängt denn das fest? Und dann sagt er hier, Leute, das ist bei Jesus. Ja, vergiss mal deine komischen Götterstatuen, vergiss deine Tempel. Jesus ist der wichtige Kerl. Muss ihm ein bisschen was erzählen,
ja,
weil die wissen nämlich nicht, wer Jesus ist. Ne? Also es ist ja nicht deren Tradition. Vielleicht haben sie ein bisschen was Jüdisches mitbekommen durch ihr Umfeld. Man ist ja auch gebildet. Ja, aber muss ein bisschen herleiten und sagt dann hier aber und Auferstehung. Und dann ist natürlich klar, die Leute stehen da und denken sich, hä? Und? Hat was heißt es? Was hat das mit uns zu tun? Und ich glaube, weiter sind die an dem Punkt noch nicht. Ne? Sie sagen, was will dieser Schwätzer sagen? Und andere sagen, es sieht aus, als wolle er fremde Götter verkündigen. Also es sieht aus, wie sieht denn das aus? Ja, was hat er wohl gemacht? Der geht auf ein Thema ein, das für die gar nicht auf der obersten Linie ist. Denn ich würde mal behaupten, Epikureer und Stoiker, die teilen sich die Götter. Da ist kein Problem. Es geht nur in der Art, wie man unter der Annahme dieser Gottheiten das Leben gut gelingen lässt. Und Paulus kommt jetzt rein und räumt die Götter weg und sagt hier mal ganz grundlegend, Leute, die Götter sind falsch. Über alles andere können wir danach diskutieren.
Ja, aber das ist doch, ist das nicht ein bisschen seltsam? Findest du das nicht seltsam? Also,
dass sie ihn ernst nehmen oder was?
Ist für mich irgendwie okay. Also auf so einer Ebene, ich rede jetzt mit einem Philosophen über Gott. Ja? Wenn ich das jetzt mache, ich gehe jetzt in Berlin in die Humboldt-Universität, gehe zu den Philosophen, rede mit denen über Gott, dann gucken die mich an und fragen, was willst du denn jetzt von uns?
Das sind aber ja ganz andere Philosophen als die damaligen Philosophen. Das ist ja kein Universitätsbetrieb da, ja. Also durchaus ein
Schulbetrieb. Aber das ist doch der Ort, wo Philosophie ja wirklich einen Level erreicht, wie das ja dann im Anschluss, ja, mal locker 1000 Jahre nicht mehr erreicht.
Genau,
wird.
Aber danach passiert ja noch eine Menge. Danach teilt sich ja auch noch die Philosophie in die analytische, also spaltet sich sozusagen die analytische Schule ab, ja, oder wird die an vielen Universitäten eigentliche Hauptform. Und die Gottesfrage, die zieht sich ja immer mehr zurück, beziehungsweise Kant meint, sie erledigt zu haben. So. Und damit wird das ja neuzeitlich ganz anders gewendet, das Blatt. Es gibt ja auch heute Philosophen, mit denen du darüber diskutieren kannst. Zum Beispiel kann ich dir empfehlen, das kleine Büchlein Gott denken von dem Philosophen Holm Tetens. Er heißt wirklich Holm Tetens. Und der schreibt auf, weiß ich nicht, 120 Reklamseiten oder sowas ganz kurz ein Argument, warum es rational nachvollziehbar ist, von der Existenz eines Gottes auszugehen, den er durchaus mit einem christlichen Gott in bestimmten Punkten gleichsetzen kann. Interessanterweise gerade mit dem Jesus, mit der Auferstehung, dem leeren Grab, da kann er wieder nicht so viel anfangen. Das funktioniert dann im philosophischen System bei ihm nicht so. Das ist dann nicht so notwendig. Aber das gibt es auch noch. Aber zurück zu deiner Ausgangsthematik. Diese Philosophen sind ja keine von der Theologie getrennte Schule, sondern es sind Leute, die vor dem Hintergrund eines Götterhimmels miteinander diskutieren. Das ist für die trotzdem sehr gesetzt. So. Und zwar, also, und das zeigt auch nochmal, auf einem hohen Niveau philosophisch zu diskutieren, schließt nicht aus, dass man auch irgendwie mit Göttern zu tun hat, sogar mit ziemlich abgefahrenen.
Das Ding ist halt, ich sitze halt trotzdem so da und denke so, es ist halt irgendwie Äpfel und Birnen, nicht mal. Ja, doch, vielleicht. Ist es für mich wirklich schwer nachzuvollziehen. Ey, Mann, das ist ja...
Naja, guck mal, sieh mal.
Also, das ist ja die Zeit, in der Philosophen sich hinsetzen und sagen, ja, ich denke, dass wenn man einen Teil immer kleiner macht, dann kommt da ein Atom bei raus. Das ist die Zeit, wo Leute sagen, hey, wenn ich einen richtigen Hebel habe, dann kann ich einen Felsblock anheben. So eine nüchterne Herangehensweise auf das, was man sieht, der Umgang mit der Realität. Da wird ja überhaupt nicht die Frage nach irgendwelchen Gottheiten gestellt. Und für mich sind Philosophen ganz stark solche Leute. So.
Einspruch, euer Ehren. Das ist nicht die Zeit. Ja.
Ist das nicht die Zeit? Bin ich ja durch einige tausend Jahre durcheinander gekommen?
Genau, die Zeit, in der man darüber nachgedacht hat, war 5 Jahrhunderte früher.
Echt jetzt?
Ja.
Das erklärt, warum das in meinem Theologiestudium nicht so vorkam.
Ja, genau. Also im 4. und 5. Jahrhundert waren Leukipp und Demokrit, die diese Atomsachen festgestellt haben. Archimedes war im 3. Jahrhundert.
Alles früher.
Vor Christi Geburt.
Bitter. Ja. Okay, dann zurück. Also, die Philosophen gehen in ihren Kontext ihrer Religion, kommt einer um die Ecke und sagt, hier neue Grundlage, alles klar. Bin dabei. Bin ich dabei. Also klar.
Aber du musst das andersrum sehen. Also ne, Platon war auch 5. zum 4. Jahrhundert, hat er gelebt. Also das heißt, das sind die Backgrounds, von denen die Leute ausgehen, was sie kennen. Und jetzt kommt halt einer und sagt, Moment, also eure philosophischen Gedanken in allen Ehren, aber klärt doch erstmal die Basics. Und das macht er aber von den Bedingungen, es gab da ja vorher auch schon Juden und es gab Leute von den verschiedensten Religionsgemeinschaften. Das Witzige ist, dass dieser Typ auftritt und er wird wahrgenommen. Ja? Also die sagen, er ist ein Schwätzer. Oder er sieht aus, als wolle er fremde Götter verkündigen. Hm? Ja, ist das hier vielleicht ein Grund für Aufruhr, muss man wieder aufpassen. Ja, aber jetzt nehmen sie ihn mit, und zwar nicht in einem Triumphzug, wie das Paulus vielleicht gerne hätte, ja, mit dem Motto, wow, wie spannend, was er predigt und so, sondern sie nehmen ihn auf den Areopag, auf den Ort ihrer Versammlung, des Austausches, die öffentliche Bühne, wo man die wichtigen Diskussionen führt. Und dann steht er aber ein bisschen am Pranger erstmal, ja? Also jetzt beweis dich mal. Das ist für ihn eine schöne Bühne, aber es ist auch eine ganz schöne Herausforderung. Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Ja, leg es uns als Lehre dar. Also bring es uns mal systematisch vor. Das sind die geschulten Philosophen, die jetzt erwarten, dass er das auf ihrem Niveau bringt. Und dann kommt noch eine Begründung, denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. Nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Also das drückt ja auch nochmal eine positive Erwartungshaltung aus. Also etwas Neues wird hier angesehen als etwas, das man durchaus ernst nehmen könnte. Vielleicht ist es auch so ein bisschen fies gemeint nach dem Motto, ja, wenn er sich jetzt verquatscht, dann ist er raus. Das sind wir los.
Naja, und das wird ja auch so beschrieben, Lukas, ne? Denn ne, hier in Vers 21, ne, da ist eben die Aussage, alle Athener, nämlich auch die Fremden, die bei ihnen wohnen, hatten nichts anderes im Sinn, als Neues zu sagen oder zu hören. Da geht es ja darum, dass es einfach eine Gesellschaftskultur ist, in der man News haben möchte. Ne? Und da geht man natürlich auf alles ein. Was ja übrigens, sagen wir mal, man kann es ganz positiv lesen und sagen, hier, das ist, es gibt so eine Aufgeschlossenheit gegenüber Fremden und Neuen. So, das ist ja prinzipiell erstmal ganz cool. Hast du natürlich das Problem, morgen kommt halt einer um die Ecke und sagt, ich habe das Spaghetti-Monster gesehen und dann ist das auch interessant. Ja, so. Und dann muss man gucken, wo man da sich verortet zwischen Spaghetti-Monster und griechischen Göttern. So.
Ja, es und, ist so die Progressiven, ja. Ne? So werden sie hier gezeichnet. Da liegt vielleicht auch ein bisschen Kritik drin, nach dem Motto, die stürzen sich immer auf das Neue und den heißen Scheiß und eine gewisse Unbeständigkeit könnte da als Kritik in dieser Darstellung des Lukas auch drin liegen.
Ja. Und da muss natürlich der Paulus liefern, aber das muss man halt, also und ich stelle mir vor, ne, wir erinnern uns, Paulus, Lukas, das ist ja einer von diesen Dudes, die ja nicht so nice sind in der freien Rede. Also das wird wahrscheinlich auch nicht so ohne weiteres passiert sein. Aber eigentlich ist es geil, wenn ich mal die Chance und die Bühne hätte, mich zu erklären in aller Seelenruhe, dann würde ich das auch in einem langen Monolog gerne tun. Naja, aber das ist hier
jetzt
nicht meine Bühne,
leider,
sondern die von Paulus.
Bühne. Jetzt hast du nur eine halbe Bühne und in, weiß nicht, 160, 70 Folgen hast du deine Gedanken dargelegt. Aber gut. Brauche einen größeren Balkon, um zum Volk zu sprechen. Das war meine StudiVZ-Gruppe. aber das Witzige für mich nochmal am Schluss ist jetzt, das, was der Paulus ihnen zu erzählen hat, ist aus seiner Sicht überhaupt nichts Neues, sondern sein Argument vor den Juden und ja. Gottesfürchtigen ist ja immer, das, was ich euch verkünde, ist das, was Gott vor aller Zeit vorbereitet hat und was schon in den ältesten Schriften drin verkündet ist, wenn Gott zu Abraham sagt, ich werde dich zu einem großen Volk machen, ja, dann meint er genau diese Stunde, die jetzt gekommen ist. Der Heilige Geist hat so viele Menschen zum Volk Abrahams gemacht. Das ist der Moment. Und das wissen die Athener aber noch nicht, dass Paulus mit einer jahrtausendealten Lehre hier neue Impulse setzen möchte.
Ja, und davon hören wir natürlich erst in der nächsten Woche, denn das war's schon wieder, Lukas. Faszinierend, Juhu. Wie wir durchgeprescht sind, man ahnt es nicht.
Ja, Zeit für unsere 3 Sekunden Metal.
Das Ende.
Ja, ne, also ich freue mich über jeden Steady-Backer, der hier ankommt und das Gefühl hat, dieser Podcast ist es wert, 2,50 Euro zu sein. Oh, wow. Kann man dazu sagen? Na, ihr wisst schon, du weißt es schon, was ich meine, Lukas. Du kannst ja, wenn noch, übersetzen. Ja, ne, fühlt euch da eingeladen und man kann immer alle ganz tollen anderen Dinge machen. Ja, ihr wisst schon. Podcast unterstützen auf iTunes oder auf Spotify. Abonnieren, Gedöns, bim-bim. Und dann gibt es uns noch auf YouTube. Ja, ich habe den Eindruck, ich müsste mal noch mal in die Stats reingucken, aber ich wette, ihr da draußen habt alle noch lange nicht ein Abo auf YouTube hinterlassen. Das ist ein einfacher Quick, weil die Hälfte von euch sowieso auf YouTube unterwegs ist. Das glaube ich auch. Fühlt euch da jetzt nicht unter Druck gesetzt, aber das Verständnis.
Mit euren 4 oder 5 Profilen, alles
Verständnis gibt es da nicht von mir. Verständnis gibt es nicht, nur Kopfschütteln. So.
Wie du immer Steadybacker sagst, als ob das irgendwie mit Brot und Weizen zu tun hätte.
Unglaublich. Der Bäcker. Ist schon okay, ey, Leute. Ihr wisst schon, was ihr macht.
Hallo Leute. Habt ihr eigentlich unseren Trailer schon mal gehört? Der ist jetzt ja neu. Der hat uns der Jones geschnitten und versucht ja unseren Podcast innerhalb von 1 Minute 32 ins rechte Licht zu rücken. Da wäre es nochmal interessant, was für ein Feedback ihr habt. Repräsentiert das, was wir machen? Und vor allem, viel interessanter noch, schick es 10 Leuten und sag uns die Rückmeldung. 10 Leuten, die den Podcast nicht hören. Gute Idee.
Ja, wisst ihr Bescheid.
Ja, mach mal. Machen.
Multiplizieren und so, das ist der hippe Kram des 21. Jahrhunderts.
Ja, wobei jemand uns beiden bekannt ist, auch immer sagte, naja, nur weil man etwas teilt, heißt es nicht auch immer gleich, dass man das multipliziert. Denk mal drüber nach. Das ist eigentlich das Gegenteil. Ja, fand ich lustig. Gut, aber jetzt reicht's wirklich mit dem Ende. Ende mit dem Jas, sagte unser Nachbar in der Straße immer in Brandenburg. Und in Gedenken an Werner wünsche ich euch einen wunderschönen, was auch immer ihr vor euch habt. Für manche vielleicht Montagmorgen.
Ist euch schon mal aufgefallen, dass Lukas immer das letzte Wort haben muss? Naja, bis dahin. Bleibt fertig.